Ich denke, es würde sehr helfen, wenn jeder einzeln begreifen würde, welche Relevanz das Thema für uns und unsere Nachkommen hat. Jeder weiß es, viele schieben es von sich weg, weil es natürlich kein einfaches Thema ist. Ich glaube, es würde sehr helfen, wenn man es einfach akzeptiert und dann aber auch den gewissen Schwung Enthusiasmus mitbringt, um zu sagen, wir können das auch schaffen. Und es tut auch nicht weh. Wir machen uns bereit für die Zukunft und arbeiten aktiv an ja, einer besseren Welt, sei es so, an mehr Bäumen, ja, in den Städten, an nachhaltiger Infrastruktur. Also eigentlich finde ich das ein total schönes Thema, nur leider verschließen sich dem einige. Und ich glaube, erstens als Akzeptanz, dass wir den Klimawandel haben und dass wir was dagegen tun müssen. Und zweitens dann den gewissen Mut, was dagegen zu tun.
Herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Paulsen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist. Hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freue dich auf intensive Gespräche mit ExpertInnen und faszinierenden Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. Klimaschutz braucht mehr als gute Absichten. Es braucht Strategie, Mut, die vorhandenen Lösungen wirklich zu nutzen. Und konkrete Schritte. Es geht um Transparenz und um glaubwürdige Kommunikation. Denn wir leben in einer Zeit, in der die Klimakrise längst keine Schlagzeile mehr ist, sondern Realität. Für Unternehmen heißt das, wegschauen ist keine Option mehr. Transparenz ist kein nice to have und Klimaschutz keine Imagekampagne. Diese Episode ist eine Einladung, Verantwortung neu zu denken. Ich spreche mit Leo Fürst von Climate Partner darüber, wie Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck wirklich verstehen, systematisch reduzieren und Verantwortung für verbleibende Emissionen übernehmen können. Auf dem Weg durch den Net Zero Cycle. Wir reden über Strategien, die wirken, über Strukturen, die Orientierung geben und über den Mut, ins Handeln zu kommen. Über ganzheitlichen Klimaschutz, der messbar und kommunikativ stark ist. Denn nur, was wir transparent machen, können wir auch glaubwürdig erzählen. Wir sprechen über Investitionen in zertifizierte Klimaschutzprojekte, über Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette und über Haltung. Denn die Lösungen sind da, die Tools sind da, die Projekte sind da. Was es jetzt braucht, ist Mut. Mut, Verantwortung zu übernehmen, Mut, Emissionen nicht zu verstecken, sondern zu managen. Mut, Klimaschutz als Teil der Unternehmensstrategie zu verstehen, nicht als Nebenschauplatz. Diese Folge zeigt, Transformation ist machbar. Strukturiert, transparent und wirksam. Wenn du wissen willst, wie Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck berechnen, reduzieren und glaubwürdig kommunizieren, dann bleib jetzt dran. Hallo Leo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
Hi Sabine, vielen Dank für die Einladung.
Ja, total gerne. Und wir fangen mal damit an, dass du dich vorstellst, wer du bist, was du machst und vielleicht warum ich dich wohl eingeladen habe.
Genau, vielen Dank. Mein Name ist Leopold Fürst, gerne Leo. Ich bin 31 Jahre alt, bin in München bei der Firma Climate Partner und bin eben Nachhaltigkeitsberater und bin mittlerweile zuständig für den Bereich Klimaschutzprojekte, also in der internen wie sowie externen Beratung unserer Kunden im Bereich freiwilliger Klimaschutzprojektebereich. Ja.
Kannst du noch ein bisschen mehr zu Climate Partner erzählen, was für Dienstleistungen ihr sonst noch so anbietet neben Klimaschutzprojekten? Da habt ihr wahrscheinlich so ein größeres Portfolio, denke ich mal.
Genau, sehr gerne. Also Climate Partner existiert jetzt schon bald seit 20 Jahren, also wir haben bald Jubiläum und sind tätig in der Klimaschutzstrategie. Das heißt, Climate Partner hat sich eine Strategie überlegt, wie wir den Klimawandel bekämpfen wollen. Und das umfasst vier wichtige Schritte. Wir nennen das den Net Zero Cycle, weil Net Zero das Ziel ist, das wir erreichen wollen, zusammen eben mit der Industrie. Der erste Schritt umfasst dabei die Berechnung von CO2-Fußabdrücken, also von Produkten und Unternehmen. Und der zweite Schritt umfasst dann direkt die Reduktion dieser Emissionen. Also wir wollen informationsbasierte Entscheidungen treffen. Das können wir natürlich umso besser, wenn wir wissen, wie sich der CO2-Fußabdruck der Unternehmen oder der Produkte zusammensetzt. An dritter Stelle kommt dann eben die Investition nicht nur in Reduktionsmaßnahmen, sondern eben auch in Klimaschutzprojekte weltweit. Und an vierter Stelle kommt dann die Transparenz, also die Kommunikation des Engagements in einer Weise, die leicht nachzuvollziehen ist und eben transparent ist. Ja. Genau. Also das ist, würde ich mal sagen, das große Ziel, dem Climate Partner hinterherläuft.
Genau, es ist auf jeden Fall ein großes Ziel und ja, hinterherlaufen ist, glaube ich, auch eine ganz gute Beschreibung. Vor allem, wenn ihr seit 20 Jahren da auch schon dabei seid, das denkt man immer gar nicht. Für manche ist ja so, oder sind ja die Themen gerade mal so aktuell und auf dem Tisch und müssen bearbeitet werden. Aber dass ihr da tatsächlich schon seit 20 Jahren dran arbeitet, zeigt ja auch umso mehr, wie wichtig dieses Thema ist und wie lange wir das eigentlich schon vor uns hertreiben und noch nicht so richtig die perfekten Lösungen gefunden haben eigentlich, ne? Also man hat so das Gefühl, mit Fridays for Future ist es so angefangen, aber eigentlich war es dann doch schon wesentlich weiter vorher.
Ja, ich würde sagen, die Lösungen sind nicht das Problem. Ich würde eher sagen, das Engagement. Also wir finden immer mehr Lösungen, die immer einfacher werden. Leider fehlt an der einen oder anderen Stelle dann einfach die Bereitschaft, diese Lösungen zu verfolgen. Ja, also wenn es jetzt als Beispiel gerade wieder darum geht, ob man Lösungen fordert, die klimaschonend sind, wie beispielsweise die Wärmepumpe, oder ob man eher fossile Technologien etabliert auf dem Markt, dann sind wir gerade leider nicht mutig genug, die zukunftsträchtigen Schritte zu gehen, die eben nötig wären, um dieses Net-Zero-Ziel zu erreichen. Also ich würde sagen, die Lösungen sind da. Wir brauchen nur mehr Mut, die Schritte zu gehen, um dieses Ziel dann auch erreichen zu können mit den Lösungen, die wir schon haben. Also einfach klimaschonende Lösungen.
Du meinst, wenn du von wir sprichst, so von einer, also von den Unternehmen, von der einzelnen Person.
Von der Gesellschaft, ja.
Ja, von der Politik wahrscheinlich auch, um da halt zu unterstützen dann auch, damit es vielleicht die Unternehmen auch ein bisschen leichter haben oder sich vielleicht dann auch mehr trauen, diese Lösung dann umzusetzen.
Ja, genau. Ja.
Was würdest du denn konkret von der Politik wünschen? Wo du sagst, okay, das würde jetzt richtig helfen, da würden wir mal einen richtig großen Schritt nach vorne machen können. Was fehlt da?
Ich würde sagen, Konstanz, mit dem Blick nach vorne. Wir haben sehr viel Angst, denke ich, unser Level an Wohlstand zu verlieren und sind deswegen eher rückwärtsgewandt. Ich bin da jetzt auch keine Experte, aber ich würde mir wünschen, dass wir mehr Mut haben, nach vorne zu schauen und auf Lösungen zu setzen, die zukunftsträchtig sind und nicht nach hinten zu schauen. Ja. Also nochmal als Beispiel, sei es jetzt ein normaler Verbrenner oder ein Elektrofahrzeug, haben wir mit dem Elektrofahrzeug einfach mehr Potenzial, das Klima zu schützen als mit dem Verbrenner. Ja, auch das kann falsch laufen, das ist mir auch bewusst, aber hier haben wir das Potenzial, viel Gutes zu tun. Und wenn wir als Gesellschaft eben alle in die gleiche Richtung schauen, im gleichen Strang ziehen, bin ich mir sicher, dass wir unsere Ziele auch erreichen können und damit auch als Vorbildfunktion endlich fungieren können, was wir als Gesellschaft momentan leider nicht machen.
Ja, es sind wahrscheinlich auch einfach zu viele Themen so auf dem Tisch von allen, also bei allen Unternehmen, bei Privatpersonen vielleicht manchmal dann nicht unbedingt so viel. Aber ich glaube auch, weil Klimaschutz ist, glaube ich, auch erstmal so ein Begriff, wo man so ein bisschen auch vor zurückschreckt, weil man das nicht so greifen kann, weil es einfach so ein großer Begriff irgendwie auch ist, wo man halt gar nicht weiß, okay, wo fange ich denn da jetzt an? Und tatsächlich bei Klimaschutz fällt, also für mir auch immer als erstes ein, ah ja, CO2-Emissionen, Kompensation, kann man ja irgendwie machen. Und zu Kompensation, da kannst du uns bestimmt ganz gut was zu erzählen, weil das ist ja auch, genau, so viel ich weiß, ihr bietet es nicht mehr an, weil es halt auch wirklich in der Vergangenheit oft auch ja ein bisschen missbraucht worden ist, glaube ich, auch von vielen Unternehmen. So von wegen, okay, wir haben ja CO2-Emissionen gehabt, alles klar, kompensieren wir doch mal schnell, aber haben uns nicht mehr drum gekümmert, diese CO2-Emissionen einfach auch zu reduzieren, damit wir nicht mehr so viel kompensieren müssen. Und ich glaube, das wurde ein bisschen missbraucht von einigen Unternehmen. Und deswegen ist das auch ein bisschen in ja, Verruch geraten. Oder wie siehst du das?
Ich würde die Geschichte anders erzählen, aber
okay, mach es gerne.
Genau, also grundsätzlich, und das sagt ja auch schon die Strategie bei Climate Partner, ist es sehr, sehr wichtig, informationsbasiert zu handeln. Das bedeutet, wir müssen erstmal wissen, was unser Status ist. Deswegen ist die Berechnung auch so wichtig des Fußabdrucks und dann eben sinnvolle Reduktionsmaßnahmen zu ergreifen. Also das ist erstmal der erste Schritt und der ist extrem wichtig. Und gleichzeitig und zusätzlich eben auch Klimaschutzprojekte zu unterstützen. Jetzt gab es an der Stelle ein Definitionsproblem. Es gab keine festgelegte Vorgehensweise, was Kompensation jetzt dann eigentlich wirklich bedeutet. Also es wurde einfach nicht geschützt. Also kompensiert war kein geschützter Begriff. Das bedeutet, es gab da einfach Spielraum. Und was jetzt geändert wurde, dass Kompensation hat relativ leicht funktioniert. Also wir stoßen etwas aus und nehmen das an anderer Stelle wieder heraus aus dem Topf, also aus der Atmosphäre, und dann hat man quasi netto null und ist dementsprechend auf null kompensiert. Das funktioniert jetzt so nicht mehr, denn es gab dann eine Neuerung in der Gesetzeslage. Das wurde dann im Artikel 6 beschrieben. Und da gibt es jetzt eben einen Unterschied zwischen Kompensation und eben einen Beitrag leisten zu Klimaschutzzielen. Also schauen wir uns mal zum besseren Verständnis ein Projekt an auf der Welt. Das ist zum Beispiel ein Aufforstungsprojekt in Brasilien. Dann zählt diese Aufforstung des Waldes eben auf die Klimaschutzziele Brasiliens mit ein. Wenn man jetzt als Unternehmen dieses Aufforstungsprojekt unterstützt, dann kann man sagen, man trägt dazu bei, dass Brasilien seine Klimaschutzziele erreicht. Das ist eben dieser Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wenn man jetzt selbst kompensieren will, also sagen will, die Emissionen meiner Firma werden genullt durch dieses Aufforstungsprojekt, braucht man eben einen Extraschritt. Ja, da braucht man eben Corresponding Adjustments. Das sind dann nochmal ein Extraschritt, sodass man die Emissionsminderungen aus den Zielen des Landes Brasilien, jetzt zum Beispiel bleibend, herausnimmt und dann eben wirklich der Firma anrechnet. Das gibt es jetzt und das wesentlich einfachere Ziel ist tatsächlich einfach zu sagen, ich trage zu der Erreichung der Ziele bei der Länder, in denen die Projekte eben stattfinden. Und das ist sehr viel transparenter und einfacher und reguliert den Markt, denke ich, auch besser. Ja, und zuvor war nicht das Problem, oder es sollte nie das Problem sein, dass man sagt, Reduktion steht Kompensation im alten Jargon sprechen oder jetzt eben dem Beitrag zu Klimaschutzprojekten entgegen, sondern es ist immer und es muss komplementär sein. Und wir hören das tatsächlich bei uns in der Beratung sehr oft, dass Kunden sagen, sie wollen lieber Geld in eine Reduktion investieren als in Klimaschutzprojekte und grundsätzlich spricht auch nichts dagegen. Es sollte aber nie sich entgegenstehen. Und tatsächlich zeigen Studien auch, dass Firmen, die in Klimaschutzprojekte investieren, eher auch Reduktionen anstreben. Das bedeutet, in Wahrheit ist es dann auch nicht so. Also Firmen, die sich im Klimaschutz engagieren, reduzieren und tragen eben zu Klimaschutzprojekten bei. Also im Idealfall ist es immer eine Kombination von beidem. Denn eine Reduktion selbst oder eine Reduktion allein hilft uns leider nicht, dieses Nettoziel zu erreichen. Und vor allem reicht uns da auch die Zeit nicht. Also wenn wir jetzt die Emissionen reduzieren und sagen wir in 10 Jahren um 42%, was ziemlich ambitioniert ist für die meisten Firmen, dann haben wir immer noch extrem viel Emissionen. Also dann, selbst wenn wir diesen Pfad gehen würden, haben wir in den nächsten 10 Jahren oder bis wir das Nettoziel erreichen wollen, immer noch das 15-fache des heutigen Fußabdrucks. Und das ist ein Problem, weil selbst wenn wir sehr engagiert reduzieren, immer noch extrem viel ausstoßen. Und deswegen ist es so wichtig, schon heute Verantwortung zu übernehmen für die Mission, die man heute hat und dann eben in die Klimaschutzprojekte zu investieren. Und deswegen sagt eben auch die Wissenschaft, dass eins nicht ausreicht, sondern man eben beides gehen muss. Und auf der Grundlage hat Climate Partner dann eben die Strategie entwickelt, zu sagen, wir brauchen erst die Berechnung, um zu wissen, wo wir sind, dann die Reduktion, dann den Beitrag zu Klimaschutzprojekten und dann eben das alles zu kommunizieren auf eine transparente Art und Weise.
Super, alles klar. Vielen Dank nochmal für die detaillierte Erklärung, Leo. Absolut verständlich. Und sagt es jetzt Klimaschutzprojekte in Brasilien. Können sich die Unternehmen die Klimaschutzprojekte bei euch ein bisschen, ja, sag mal, aussuchen oder halt sagen, okay, ich möchte schon, sag mal, in Deutschland ein Klimaschutzprojekt unterstützen, weil unser Sitz ist halt in Deutschland oder wir produzieren in Bangladesch oder in China oder in Bulgarien. Und deswegen möchte ich da lieber ein Klimaschutzprojekt unterstützen. Habt ihr da, sag ich mal, oder seid ihr so groß aufgestellt, dass ihr da unterschiedliche Projekte anbieten könnt in unterschiedlichen Ländern?
Wir können Projekte quasi auf der ganzen Welt anbieten. Es gibt Qualitätsmerkmale, die die Projekte erreichen müssen, nur dann werden sie von uns auch angeboten. Du hast ein sehr gutes Beispiel erwähnt. Ein Kunde in Deutschland würde natürlich gern ein Klimaschutzprojekt in Deutschland unterstützen. Das ist dann vor der Haustür, das kann man sehen, das ist besser nachvollziehbar. Und ich verstehe auch den Wunsch unserer Kunden, das öfter und immer öfter zu tun. Leider ist es nicht so einfach. Die Unterstützung von dem Klimaschutzprojekt in Deutschland hat ein paar Hürden und eine der größten Hürden heißt Zusätzlichkeit. Das bedeutet, dass ein Klimaschutzprojekt nur dann Klimaschutzprojekt werden kann, wenn es nur durch die Unterstützung von Dritter eben auch umgesetzt werden kann. In Deutschland haben wir das Problem, nehmen wir an, wir wollen eine Aufforstung im Bayerischen Wald machen, dass wir den Bayerischen Staatsforst haben, ja, der bei einem Ausfall von einer großen Waldfläche auf Fördergelder zurückgreift, die dann eben für die Aufforstung sorgen. Das bedeutet, es wird nicht einfach, ich sage nicht, dass es nicht geht, aber es ist nicht einfach, dieses Kriterium der Zusätzlichkeit zu erfüllen. Das ist in anderen Ländern oder in Entwicklungsländern deutlich leichter. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, der mir sehr wichtig ist, und zwar, dass wir in Entwicklungsländern einen viel größeren Hebel haben mit dem Geld, das wir investieren. Lass mich das kurz erklären. Wir haben, sagen wir, 10.000 Euro zur Verfügung und wollen aufforsten. Wenn wir das jetzt in Deutschland machen, dann können wir damit ungefähr 1 Hektar aufforsten. Wenn wir das in Brasilien machen, steht da ein Hebel hinter der, sagen wir mal, 10 Hektar um was oder doch noch deutlich mehr. Das heißt, wir können viel mehr erreichen. Und dem Klima, dadurch, dass es eben weltweit ist, ist es ziemlich egal, ob wir es jetzt in Deutschland ausgleichen oder unterstützen oder in Brasilien. Dementsprechend ist für mich immer das bestinvestierte Geld, wo man am meisten erreicht. Das heißt, wir wollen natürlich Länder unterstützen, wo wir den größten Hebel haben. Wir verstehen aber, dass Kunden gerne regionale Unterstützung haben und deswegen haben wir oder sagen wir kein neues Produkt entwickelt, aber ein Kombinationsprodukt, wo wir internationale Klimaschutzprojekte mit lokalen, regionalen Naturschutzprojekten verbinden. Da geht es dann also um beispielsweise Quellrenaturierung oder um die Renaturierung von einem Sumpfwald, Aufforstung und so weiter und so fort. Also das hat das Ganze nochmal verbunden und losgelöst jetzt mal vom Klimaschutz hin zu regionalem Naturschutz. Also, aber das muss man eben separat betrachten.
Ja, okay, verstehe ich auch den Hintergrund. Also klar, die Kosten sind halt unterschiedlich oder der Aufwand halt in den einzelnen Ländern und dementsprechend muss man sich dessen dann bewusst sein, wie viel man damit dann halt wirklich bewirken kann. Das stimmt. Gut,
Genau.
aber okay, es gibt halt die Möglichkeiten und jetzt würde ich nochmal gerne zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks kommen. Hast du ja schon gesagt, okay, alle Unternehmen müssen eigentlich erstmal sich darüber im Klaren sein, okay, wie viel Emissionen schieße ich halt eigentlich ständig in die Luft. Das ist ja auch irgendwie ganz klar und man unterscheidet zwischen CO2-Fußabdruck des Produktes und des Unternehmens. Kannst du da nochmal so ein bisschen so einen Einblick geben, sehr vereinfacht, wie man sowas eigentlich berechnet oder wie man sowas messen kann für die Zuhörerinnen?
Genau, sehr gerne. Der Berechnung eines CO2-Fußabdrucks unterliegt eine Grundlage, die international anerkannt ist. Und das ist das sogenannte Greenhouse Gas Protocol, Abkürzung GHG, falls das der eine oder andere mal hört. Und auf dessen Grundlage fußt eben diese ganze Berechnung. Das bedeutet, die Emissionen werden erstmal ganz grob unterteilt in drei verschiedene Scopes eines Unternehmens. Also der erste Scope sind eben die direkte Emissionen, die das Unternehmen wirklich unter Kontrolle hat, und Emissionen, die eben direkt in die Luft gehen, also vom Sitz des Unternehmens aus. Dann ein Beispiel wäre der Fuhrpark, also ein Auto fährt von A nach B, verbrennt den Benzin oder Diesel und dadurch entstehen Emissionen, die eben direkt unter Kontrolle des Unternehmens passieren. Diese Emissionen fallen unter Scope 1. Dann gibt es Scope 2, auch das sind Emissionen, die das Unternehmen direkt im Griff hat, unter Kontrolle hat, allerdings nicht direkt vor Ort entstehen, sondern in der Wertschöpfungskette, das wäre beispielsweise eingekaufter Strom. Nehmen wir an, der Strom wird erzeugt durch ein Dieselkraftwerk, das in der Nachbarschaft steht. Dann beziehen wir den Strom und der Verbrauch des Stroms hat keine direkten Emissionen, allerdings die Herstellung des Stroms. Das bedeutet, wir können den Anbieter des Stroms auswählen und haben damit Zugriff darauf, wie hoch der Fußabdruck unseres Stroms ist. Das Gleiche gilt dann eben zum Beispiel auch für die Wärme oder für weitere Energieeinheiten wie Dampf oder Kühlung. Und dann gibt es eben noch den dritten Scope und das sind die vor- und nachgelagerten Prozesse. Hier wird es dann tatsächlich ziemlich kompliziert. Das sind also Bereiche, die wir nicht direkt unter Kontrolle haben, zumindest nicht alle. Da gibt es insgesamt 15 Kategorien und umfassen dann bekanntere, wie beispielsweise die Anfahrt der Mitarbeitenden, die Lieferkette, die eingekauften Güter, die Dienstreisen, die wir machen und so weiter und so fort. Und je nachdem, in welchem Bereich ein Unternehmen tätig ist, liegen die Emissionen dann eher in Scope 1 und 2 oder in Scope 3 in einer gewissen Kategorie. Also eine sehr bekannte Kategorie ist eingekaufte Güter und Dienstleistungen. Das ist also im dritten Scope die erste Kategorie. Und wenn man ein produzierendes Unternehmen ist, dann kauft man eben sehr viel Güter ein und diese Güter kommen mit einem gewissen Fußabdruck und dementsprechend hat man dann ungefähr jetzt, sagen wir mal, in dem Bereich so 70% der Emissionen liegen. Und dann kann aus einer sehr einfachen Berechnung, also Scope 1 und 2 ist oft sehr schnell und leicht erfasst, plötzlich eine sehr komplizierte Datenerfassung werden, wo man dann eben Tausende und vielleicht sogar manchmal Millionen von Einträgen bewerten muss und berechnen muss. Und dann hat man vielleicht auch nicht nur eine Produktionsstelle, sondern 50 und dann vielleicht auch nicht nur in einem Land, sondern in 22 und dann kann aus einer einfachen CO2-Fußabdruckberechnung eines Unternehmens doch ein ganz schön großes Projekt werden, wo viele Leute mitarbeiten. Also ich würde sagen, die Komplexität und die Schwierigkeit von der Berechnung hängt stark vom Kunden ab.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe es auch bei unseren Maxtex-Mitgliedern auch des Öfteren schon mal mitbekommen. So im Textilbereich Scope 3 ist halt wirklich ein Struggle, den viele haben, weil man da nicht unbedingt an die Daten kommt. Einfach,
genau,
weil ja, die Lieferanten manchmal da auch noch ein bisschen skeptisch irgendwie sind. Also ich glaube, man muss das alles zusammen, auch da sich Gemeinden zusammenschließen und versuchen, das irgendwie gemeinsam, oder gemeinsam mit Lieferanten ranzugehen und denen das auch zu erklären, warum man diese Daten jetzt einfach will. Ich meine, dieses Thema Daten ist ja sowieso nach CSRD, CSDDD, Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz und so ist das ja ein großes Thema. Die Nachhaltigkeitsmanagerin, die haben ja fast nur noch mit Daten zu tun mittlerweile. Und aber gut, das ist halt wichtig, um halt einfach auch vergleichen zu können oder halt dann Veränderungen halt auch vornehmen zu können, weil ohne irgendwelche Zahlen, Daten, ohne diese Transparenz kannst du ja gar nicht weitere Schritte irgendwie einleiten. Also muss man sich da, sagen wir, leider drum kümmern. Das ist sehr, sehr datenbasierend einfach. Also
ja. Da gibt es zwei Punkte, die da eigentlich maßgeblich sind. Das eine ist Datenverfügbarkeit und das andere ist Datenqualität. Auf der einen Seite wollen wir natürlich eine möglichst hohe Datenverfügbarkeit haben. Und was machen wir in dem Moment, wenn wir Daten nicht zur Verfügung haben? Ja, dann greift ein relativ leichtes oder einfach zu verstehendes Prinzip, dass man dann mit Annahmen rechnet. Und die Annahmen sind dann immer konservativ gewählt. Das heißt, wir überschätzen die Emissionen eher, als dass wir sie unterschätzen. Vielleicht auch noch ein Beispiel, um das zu verstehen. Wir hatten vorhin die Fahrzeugflotte. Und wenn wir jetzt den genauen Verbrauch des Diesels nicht wissen, weil wir den einfach nicht erfasst haben, also wir haben die Daten nicht zur Verfügung, da gibt es aber vielleicht ein Fahrtenbuch und wir wissen die Distanz, die das Fahrzeug zurückgelegt hat. Und jetzt können wir recherchieren, was so ein Fahrzeug in der Regel durchschnittlich verbraucht. Und selbst wenn wir das nicht rausfinden können, können wir sagen, okay, wie groß ist das Auto? Und dann können wir auch nachschlagen, okay, wie viel verbraucht ein Auto dieser Größe durchschnittlich? Das heißt, wir können immer so Schritte weitergehen, die immer ungenauer werden, aber wir können es eben berechnen. Und wir wollen natürlich unsere Kunden immer animieren, die best oder die genauesten Daten zu sammeln, so gut es eben geht, weil wir dann den besten Fußabdruck bekommen. Also wir wollen dann eben auch dafür sorgen, dass die Qualität dadurch steigt. Ja, also am besten, wir wollen eine große Abdeckung haben an der Verfügbarkeit an Daten, und sobald wir das haben, wollen wir die Datenqualität nach oben treiben mit unseren Kunden.
Ja gut, man kann da ja auch einfach sich so sukzessive voranarbeiten, sage ich mal. Ich glaube, das ist halt wirklich so die erste Hürde, wieder dieses Ding, oh mein Gott, wie komme ich bloß an diese ganzen Daten und wo setze ich da an? Also weil man da wahrscheinlich auch sich erstmal völlig überfordert fühlt und gar nicht weiß, wo man jetzt ansetzen soll, glaube ich, macht man dann erstmal vielleicht gar nichts, bevor man an der falschen Stelle angesetzt hat. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass man da einfach erstmal mit dem ganzen, diesem komplexen Thema echt überfordert ist.
An der Stelle würde ich wirklich sehr gerne widersprechen. Ich hoffe, bevor man nichts macht, ruft man bei Climate Partner an und sagt, ja, genau. Ich habe einen Podcast mit dem Leo gehört, könnt ihr mich bitte mit dem verbinden?
Das ist eine sehr gute Idee, Leo. Nein, nee, man muss ja auch... Es macht ja auch so viel Sinn, sich erstmal wirklich mit seinem eigenen CO2-Fußabdruck zu beschäftigen, bevor man dann halt sich in die Klimaschutz oder in den Klimaschutz involviert einbringt. Was würdest du sagen, was sind so die häufigsten Fehler, die Unternehmen halt beim Thema Klimaschutz machen könnten? Dass wir die vielleicht schon mal ausräumen können, damit die Unternehmen gleich richtig anfangen.
Ich denke, dass viele gute Intentionen haben, wenn es um den Klimaschutz geht. Wir müssen allerdings in die Situation kommen, dass wir informationsbasierte Entscheidungen treffen. Das bedeutet, statt einfach voranzupreschen und im Klimaschutz loszulegen, macht es oft Sinn, sich erstmal zu informieren. Es gibt da natürlich, das Netz, in dem man sich informieren kann. Es gibt genügend Webinare und auch also kostenlose Möglichkeiten, sich zu informieren, welche Schritte man als es gehen sollte. Und sobald man dann weiß, was man zuerst angehen sollte, welches Thema oder wie man das Thema Klimaschutzstrategie anpackt und erst dann Geld investiert in Reduktionsmaßnahmen oder Klimaschutzprojekte. Also was ich öfters sehe, ist, dass eine Firma schon relativ viel Geld investiert hat in zum Beispiel papierlose Bürokratie, sage ich. Das ist schön und gut, aber hilft dem CO2-Fußabdruck wenig. Ja, oder dass jemand investiert in eine Blumenwiese vor der Firma. Das ist naturschutztechnisch sehr, sehr schön und natürlich begrüßenswert, hat aber relativ wenig mit Klimaschutz zu tun. Das bedeutet, bevor man anfängt und wenn man auch alleine ist in dem Thema, es gibt ja auch viele Unternehmen, die jetzt kein Team dahinter haben, sondern vielleicht einfach nur eine Person, die sich darum kümmern sollte. Man sollte sich erst informieren, wie man das Thema richtig angeht. Und nur um ein Beispiel zu nennen, Climate Partner hat die Akademie, die ist komplett kostenlos und dann kann man sich informieren, was bedeutet das überhaupt? Also was ist eine Klimaschutzstrategie? Was sind Klimaschutzprojekte? Was sind Reduktionsmaßnahmen? Und wie berechne ich überhaupt meinen CO2-Fußabdruck? Also informiert man sich erst, geht man auf jeden Fall in die richtige Richtung, bevor man irgendwas macht.
Okay. Das ist auch schon mal ein guter Tipp. Eure Akademie, das ist auch ein guter Tipp. Die Webinare habe ich mir früher auch angesehen, als ich noch beim Importeur gearbeitet habe. Wie könnt ihr denn sicherstellen, dass diese Klimaschutzprojekte auch von euch wirklich wirksam sind? Gibt's da, seid ihr auch manchmal vor Ort oder bekommt ihr dann Berichte von den Organisationen?
Genau, also wir haben eine Due Diligence Abteilung, die sich ausschließlich damit beschäftigt. Das hat dann mit der Kontrolle von Satellitenbildern zu tun, aber auch von vor Ort Besuchen. Das ist allerdings jetzt nichts, was wir jetzt jede Woche machen. Ja, das ist natürlich ausgesucht. Wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit in der Weltgeschichte rumfliegen. Das würde im Grunde auch ein bisschen unserer Firmenphilosophie widersprechen. Und weiterhin haben wir dann natürlich die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Also es wäre einmal zum Beispiel der Goldstandard oder der Verified Carbon Standard, die natürlich mit ihren Namen schon dafür einstehen, dass sie Wirksamkeit bezeugen, und noch Plattformen wie beispielsweise BeZero, die diese Projekte auch nochmal bewerten, ja, in einem Rating-Schemata, das wir dann eben auch noch hinzuziehen. Und zusätzlich haben wir dann auch noch ein Media Screening, das heißt, sobald wir von irgendeinem Investigativjournalisten oder ähnlichem Bescheid kriegen, dass da etwas faul ist, wird es sofort nochmal einer Prüfung unterzogen. Also ich würde sagen, dass die Fühler mittlerweile da sehr, sehr, sehr weit ausgestreckt sind.
Okay, und dann können die Unternehmen kriegen dann auch immer so jährlich dann so einen Bericht, was da vielleicht passiert ist oder wie sich das Klimaschutzprojekt dann entwickelt hat oder wer wird da sonst noch dann irgendwie informiert? Weil ich könnte mir vorstellen, also gut, die EndkonsumentInnen, die dann ein Produkt kaufen, ich weiß gar nicht mehr, wird das jetzt, schön, jetzt springe ich so ein bisschen, aber werden die Klimaschutzprojekte auch auf Produkten von den Unternehmen nochmal gekennzeichnet oder sichtbar gemacht, so von wegen, dieses Produkt unterstützt das Klimaschutzprojekt XYZ oder so, also wird sowohl ans Unternehmen als auch an den Endverbraucher, die Endverbraucherin kommuniziert und über das Projekt aufgeklärt?
Ja, also dann antworte ich jetzt auf den zweiten Punkt.
Ja, okay.
Genau, also ja, das gibt es. Wir haben zwei Labellösungen bei Climate Partner. Das eine ist eben Climate Partner zertifiziert und das andere ist Beitrag zum Klimaschutz. Bei beiden gibt es eine ID-Tracking-Seite, wo das genaue Engagement eben aufgezeigt wird. Da werden einmal die Berechnungsergebnisse angezeigt, im Falle des Climate Partner zertifizierten Labels auch die Reduktionsmaßnahmen und die schon erreichten Reduktionen aufgezeigt und dann eben auch die Beiträge in den Klimaschutzprojekten. Also das ist oft mit dem QR-Code versehen, der ist leicht mit dem Handy abzuscannen, dann kann man genau sehen, was wurde an Engagement alles unternommen im Unternehmen. Und wir haben einige Produkte, die eben auch zum Beispiel im Supermarkt zu sehen sind, auf denen das Label auch zu sehen ist. Das Ganze hat sich entwickelt. Früher gab es eben das klimaneutral, das gibt es eben nicht mehr. Und stattdessen eben den Beitrag im Klimaschutz und Climate Partner zertifiziertes Label.
Okay, zu klimaneutral würde ich ganz gerne nochmal zurückkommen. Genau, du sagtest schon, das gibt es nicht mehr, das gab es früher. Und dann, da gab es halt auch, glaube ich, so ein bisschen Definitionsprobleme
genau.
Und Hintergrundprobleme, ne? Also glaubt, der eine hat es so verstanden, der andere so und die haben es dann so ausgelegt und der andere hat es so ausgelegt. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, falls nochmal einer von den Zuhörern jemand das vielleicht draußen doch noch auf dem Markt findet, zufällig,
ja.
So restbeständig.
Also ne, der Markt ist natürlich auch langsam. Das bedeutet, das kann natürlich sein, wenn jetzt ein Produkt seit 3 Jahren in einem Regal steht, dass dann auch immer noch ein klimaneutrales Produkt zu sehen ist. Sollte natürlich nicht der Fall sein, aber ganz ausgeschlossen werden kann es natürlich nicht. Es werden auf jeden Fall keine mehr rausgegeben, also aktuell, weil es einfach ein Sicherheits- oder Definitionsproblem gab. Der Begriff klimaneutral war nicht geschützt und auch nicht, wie man dieses Label eben erreichen kann. Jetzt gab es Player auf dem Markt, die da sehr gewissenhaft waren, aber eben vielleicht auch andere Player, die das nicht waren. Und idealerweise hat ein Unternehmen, wenn das jetzt eben klimaneutral sein wollte, alle Emissionen berechnet, also alle Emissionen des Scope 1, alle Emissionen des Scope 2 und auch alle Emissionen des Scope 3. Ja, das war für das Label auf dem Markt, aber nicht festgelegt. Und deswegen war es dann eben auch schwer zu sagen, ob wirklich alle Emissionen kompensiert wurden. Und im Endeffekt war es dann nicht immer transparent. Ja, und das hat natürlich auch zu einem Punkt geführt, wo man sich dann im Supermarkt, wenn man das jetzt eben verschiedene Label gesehen hat, nicht mehr sicher sein konnte, was stimmt denn jetzt eigentlich? Und deswegen ist es ein guter Wandel. Also jetzt können wir sicher sein, wenn jemand sagt, ja, er hat ein Klimaschutzengagement, ja, er trägt zu Klimaschutzzielen bei, dass das auch wirklich stimmt. Und es kann eben nicht mehr irreführen. Und ich glaube, oder ich bin da recht stolz, wie wir diese Transition da auch geschafft haben, eben weg von dem alten System hin zu dem neuen System, weil es extrem wichtig ist, dass die ganze Nachhaltigkeitsbubble, würde ich jetzt mal sagen, zusammenarbeitet und sich nicht gegenseitig an die Gurgel geht.
Das auf gar keinen Fall, genau. Das macht gar keinen Sinn im Fee. Aber gut, genau, du sagtest eben, das heißt irreführend, genau, das hat mich dann so an diese neue Regulare, diese Empowering Consumers for Greener Transition halt auch erinnert. Da hatte ich jetzt vor ein paar Wochen ja auch eine Folge mitgemacht, wo es halt dann ja auch um Greenwashing geht und da werden ja so einige Begrifflichkeiten, sage ich mal, verboten, wenn es dann auch keinen Nachweis dafür gibt, dass es wirklich geprüft ist oder so. Und da gehört ja auch klimaneutral
Genau.
definitiv auch zu. Aber auch, ich sage mal, auch einfachere Sachen, so wie Öko, Bio, Grün, wird ja dann auch nicht mehr genannt. Aber ich glaube, das wird dann auch in Richtung, ja, ich sag mal, eure Kommunikation oder eure Dienstleistung wird das, glaube ich, auch noch mal ein bisschen tricky, das richtig zu formulieren, so dass es dann auch verständlich ist, weil das ist ja auch dann noch so ein Thema dann für den Endverbraucher, dass man es wirklich so erklärt, dass der Endverbraucher das dann auch wirklich versteht. Habt ihr da auch schon irgendwelche Maßnahmen umgesetzt oder, weil das wird ja ab September dann auch relevant,
Ja.
was ihr da so berücksichtigen müsst?
Also natürlich, wir haben die Deadline gut im Blick. Wir haben auch gute, fähige Leute, die daran arbeiten bei uns im Research- und Development-Bereich. Und da gibt es gute Neuigkeiten. Das sieht sehr gut aus, dass unsere beiden Labels ja, dem standhalten und eben also compliant sind. Also
Ja.
unsere Kunden brauchen sich da, glaube ich, keine Gedanken zu machen.
Okay, genau, stimmt. Die müssen ja, diese eigenen Labels müssen dann ja auch nochmal geprüft werden von einer dritten Partei
Genau.
oder unabhängigen Partei, dass die auch wirklich genutzt werden können, weil das ist ja auch dann noch so ein Punkt, dass man nicht hier fröhlich sein eigenes Label hier malen darf. Okay, gut. Das ist, mich beruhigt, dass ihr das schon in die Wege geleitet habt,
Ja,
auf jeden
natürlich.
Fall. Na klar. Jetzt nochmal zurückzukommen zu den Klimaschutzprojekten. Gibt es denn irgendwie so ein Projekt, wo du sagst, oh, das liegt mir echt total am Herzen, das empfehle ich eigentlich immer sehr, sehr gerne weiter? Hast du da irgendwie sowas?
Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich bei einem Projekt bleibe. Das wirkt jetzt so wie so ein Fanboy, aber es stimmt auch ein bisschen. Es hat einen Grund, warum ich bei Climate Partner arbeite. Wir hatten es vorhin schon von den Kombinationsprojekten, also wo Naturschutz, regionaler und internationaler Klimaschutz kombiniert werden. Da haben wir extrem coole Angebote. Beispielsweise eines, wo wir auch Plastikmüll aus dem Meer fischen. Bin unglaublich verbunden mit Wasser, mit dem Meer. Und dementsprechend ist für mich das Thema auch riesig. Ja, also Mikroplastik oder auch große Plastikstücke im Meer. Und mit jeder Tonne, die man in den internationalen Klimaschutz investiert, fischt man außerdem eben auch 10 Kilogramm Plastik aus dem Meer, eben mit Kooperationspartnern. Finde ich super. Trotzdem muss ich wahrscheinlich ein anderes oder andere Projekte den Vortritt lassen. Ich war letztes Jahr in Exkursion in Afrika unterwegs und wir haben dort eben auch Social Impact Projekte. Das bedeutet, dass die Projekte nicht nur auf den Klimaschutz abzielen, sondern eben auch auf die Unterstützung von regionalen oder von Gemeinden vor Ort. Und ich hatte bis dato, bis ich es irgendwie selbst auch gesehen habe, Probleme, das richtig einschätzen zu können, wie wichtig die Unterstützung von Gemeinden vor Ort ist. Als Europäer, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber man hat nicht wirklich Einblick darin, wie Entwicklungsarbeit aussieht. Und für mich war es extrem wertvoll, das zu sehen. Also Menschen eine Perspektive zu geben, eine Möglichkeit zu arbeiten und was Gutes zu tun, ist unglaublich wertvoll. Und da hat sich meine Perspektive letztes Jahr extrem gewandelt. Und dementsprechend würde ich sagen, sind für mich die Social Impact-Projekte eigentlich ja, das Größte.
Ja, für uns ist manches oder vieles, glaube ich, sogar selbstverständlich.
Ja.
Also, weil wir können Wasserhahn auch einfach aufdrehen, da kommt Wasser raus noch, Gott sei Dank, oder die Heizung anmachen oder, ne? Also wir haben ja alles und ich glaube, man kann sich das ganz schlecht vorstellen, dass es in anderen Ländern einfach nicht so funktioniert, ne?
Also wir können uns das nicht vorstellen, in welchem Privileg wir leben. Und ich sehe das jeden Tag, wenn SchülerInnen sagen, sie haben keinen Bock auf Schule. Und in Afrika freuen sich die Kinder extremst, wenn sie zur Schule können. Also es ist ein ganz anderes Niveau. Und gerade deswegen bin ich so froh, dass wir da so viele soziale Impact-Projekte haben, ja, in
Ja,
afrikanischen
super.
Ländern.
Ja, schön. Und apropos selbstverständlich, was glaubst du, was passieren müsste, dass Klimaschutz wirklich zu einer Selbstverständlichkeit wird? Also sowohl bei den Einzelpersonen als auch bei Unternehmen, dass es eigentlich so wie, Ja, dass man es eigentlich in seinen Alltag auch mit einbinden kann, dass es immer wieder berücksichtigt wird. Und ja, vielleicht, na, du hattest es am Anfang tatsächlich schon mal gesagt, auch, dass es vielleicht einfach auch von der politischen Seite so eine Konstante gibt. Ne?
Ich denke, es würde sehr helfen, wenn jeder einzeln begreifen würde, welche Relevanz das Thema für uns und unsere Nachkommen hat. Jeder weiß es, viele schieben es von sich weg, weil es natürlich kein einfaches Thema ist. Ich glaube, es würde sehr helfen, wenn man es einfach akzeptiert und dann aber auch den gewissen Schwung Enthusiasmus mitbringt, um zu sagen, wir können das auch schaffen. Und es tut auch nicht weh. Also jetzt Geld zu investieren, tut auch nicht weh. Ja, und ich finde das eigentlich eine schöne Vorstellung zu sagen, wir machen uns bereit für die Zukunft und arbeiten aktiv an ja, einer besseren Welt, sei es so, an mehr Bäumen, ja, in den Städten, an nachhaltiger Infrastruktur. Also eigentlich finde ich das ein total schönes Thema, nur leider verschließen sich dem einige. Und ich glaube, erstens als Akzeptanz, dass wir den Klimawandel haben und dass wir was dagegen tun müssen. Und zweitens dann den gewissen Mut, was dagegen zu tun. Das wär's.
Okay, das war noch nicht der Schlusssatz. Genau, also bei Unternehmen haben wir jetzt schon gesagt, okay, fangt gerne an mit der CO2-Berechnung von dem Fußabdruck zu berechnen von euren Produkten und von Unternehmen. Was könntest du vielleicht den einzelnen Personen oder also im privaten Umfeld vorschlagen an einfachen Aktivitäten, To-Dos, die man vielleicht in seinen Alltag einbinden kann, die vielleicht auch helfen und unterstützen, dass die Klimakrise nicht noch größer wird?
Ich würde sagen, anfangen mit ein paar Maßnahmen. Das heißt nicht, dass man von heute auf morgen sein komplettes Leben umgestalten muss. Das klappt oft nicht, ja, und dann fällt man dann doch schneller wieder zurück, als man denkt. Das heißt, die richtigen Schritte zu gehen, ist schon mal ein guter Anfang. Und das wäre beispielsweise, wenn man ab und zu auf das Auto verzichtet, ja, und es mal zu Hause stehen lässt, mal einen Flug weniger macht, wenn man öfter fliegt im Jahr, oder vielleicht zwei weniger oder vielleicht nur einmal im Jahr fliegen oder nur jedes zweite Jahr. Das bedeutet, dass man sich selber mal ein bisschen reflektiert und dann überlegt, ja, wo könnte man denn anfangen, Emissionen einzubinden, ja, einzusparen. Also einerseits vielleicht in der Ernährung mal weniger Fleisch essen, wenn man Fleisch isst, kein Rind zu essen, weil Rind deutlich schlimmer ist von den Emissionen als beispielsweise Huhn. Und dann einfach ein bisschen bewusster zu leben. Ja, und das muss man vielleicht auch nicht von heute auf morgen komplett seinen Lebensstil ändern, aber mal anfangen. Und ich glaube, das ist nicht so schwer. Also ich selbst habe irgendwie noch vor 8 Jahren genauso viel Fleisch gegessen. Es ist mittlerweile einfach weniger geworden. Also ich auch nicht komplett vegetarisch, aber dass man einfach drüber nachdenkt, ob man jetzt wirklich jeden Tag eine Steaksemmel essen muss oder ob es reicht, wenn man das einmal die Woche macht. Das ist gut für die Umwelt und auch gut für einen selbst. Das Ganze muss natürlich mit der Geschwindigkeit machen, der man sich anpassen kann. Und ich denke, es ist wesentlich besser, wenn jeder einen kleinen Schritt macht als einen zu großen und dann wieder zurückfällt. Also einen Schritt nach dem anderen. Und ja, einfach achten aufeinander und darauf, dass man eben ab und zu die, sagen wir mal, grüne Variante wählt.
Ja, und vor allem nicht denken, glaube ich, ach, wenn ich das mache, was nützt es denn schon? Weil wenn jeder so denkt, dann, ja klar, dann kommen wir nicht weiter. Aber wenn jeder so einen kleinen Schritt irgendwie macht, dann ist es halt auch das große Ganze, was dann halt einfach wirkt am Ende, ne? Das denke ich auch. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, auf gar keinen Fall. Also du hast auf jeden Fall noch Hoffnung, auch wenn wir immer wieder die Klimakrise vor Augen haben. Ich fand das dieses Jahr eigentlich auch schon wieder so mit dem ganzen Schnee. Ich meine, in Hamburg, wir hatten so viel Schnee seit 15 Jahren nicht.
War
Also
schön, ja.
ja, es war total schön, aber es war auch ein bisschen ja, ja, seltsam. Also in Hamburg war es schon, Also völlig, am Anfang war es wirklich Ausnahmesituation hier. Damit kann keiner hier umgehen mit so viel Schnee.
Ich muss
Also es,
zugeben, ich war ein Riesenfan des
ja.
diesjährigen Winters. Ich war total froh, dass man mal wieder Schlittschuh laufen konnte auf den Seen oder ja, einfach Schnee liegen hatte für eine längere Zeit. Ich fand's super. Aber wir müssen uns wahrscheinlich eher verabschieden von dem Bild in der Zukunft.
Ja, wahrscheinlich. Noch einmal kurz zurückgehen zu den ganzen Regularen. Wir hatten die vorhin schon kurz einmal so angesprochen. Hier Berichtspflicht, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, auch hier die Emco gegen Greenwashing. Wie können da denn eure Lösungen von Climate Partner drauf einzahlen? Also wie können die diese Regulierung vielleicht auch unterstützen, sodass halt Unternehmen sagen können, ach super, okay, wenn ich jetzt mich in den Klimaschutzprojekten engagiere und da bewusster irgendwie was mache, dann kann ich das gleich nutzen, um halt auch auf jeden Fall zu berichten. Ich kann es fürs Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz benutzen oder auch für meine Kommunikation.
Also eine Richtlinie, mit der wir uns sehr viel beschäftigt haben, ist die CSRD beispielsweise. Hier haben wir viel investiert, um bei der Berichterstattung zu helfen. Das bedeutet, wir haben für den ganzen Bereich Klimaschutz eine Berichtsform, die eben compliant ist. Das bedeutet, wenn man dort eine Berichtspflicht hat, ja, dann kann man das mit Climate Partner kommunizieren und dann eben die Daten so erfassen. Ja, da wird man dann auch geschult, dass man einen korrekten Bericht erzeugen kann und den kann Climate Partner dann eben auch zur Verfügung stellen. Also die haben wir im Blick, genauso eben wie auch mit der Empowering Consumer Directive. Also das sind jetzt mal so die Hauptblickfelder von Climate Partner.
Okay, ja, spannend. Ja, das mit den Regularen, das ist ja auch wirklich momentan immer noch so ein ja, Auf und Ab und bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Halt noch eine Frage hätte ich doch auch noch. Wir hatten vorhin über klimaneutral, über die Begrifflichkeit. Du hattest vorhin auch was über den Net Zero Cycle erwähnt. Net Zero ist doch auch, also korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege. Ist doch auch so ein Begriff, der ist auch so ein bisschen schwierig zu fassen, weil man ja eigentlich nie Net Zero erreichen kann. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu erklären, was Net Zero eigentlich sein soll und was man da als Unternehmen machen kann, wenn man oder ob man das als Unternehmen machen kann, damit man da in die Richtung gehen kann?
Ja, also ich hoffe schwer, dass wir Net Zero erreichen können. Sehr schwer. Das ist wirklich das
Okay.
Ziel, an dem wir jetzt seit 20 Jahren arbeiten und haben deswegen eben den Net Zero Cycle entwickelt. Da geht es eben darum, wenn man sich das vorstellt, gerade sind die Emissionen bei 100, jetzt mal ohne Einheit, und wir müssen eben die Emissionen reduzieren. Und durch Reduktionsinitiativen schaffen wir das bis 2000. 50, die Emissionen immer und immer weiter zu reduzieren. Bis zu einem Punkt, sagen wir mal nur noch 10% von dem ursprünglichen Wert, in dem es einfach nicht mehr reduzierbar ist. Und das ist auch klar, dass es Emissionen geben wird auf der Welt, die einfach nicht reduzierbar sind. Und diese 10%, die müssen dann auch noch irgendwie raus aus der Gleichung. Und dafür gibt es dann eben Removal-Projekte, also Projekte, die aktiv Emissionen aus der Luft nehmen und dann eben im Endeffekt ja dann zu diesem Netto-Zero-Ziel beitragen. Ja, das wären zum Beispiel ganz klassisch Baumpflanzungen oder Carbon Capture and Storage. Ich weiß nicht, ob das ein geläufiger Begriff ist, aber im Grunde ist es eine Technologie, die Luftfilter das CO2 oder das CO2 rausfiltert und dann durch verschiedene Technologien wieder in die Erdkruste einbringt, ja, und so dann eben auch langfristig speichert. Also genau, es ist ein langes Ziel, also in 24 Jahren hoffentlich erreichbar, und wir arbeiten quasi permanent daran, das Ziel auch zu erreichen mit unseren Kunden und Kundinnen.
Okay, gut, also den Begriff können tatsächlich noch Unternehmen verwenden, müssen dann aber wahrscheinlich eine detaillierte Strategie dahinter legen, um zu zeigen, okay, wie sie Net Zero wirklich erreichen wollen und mit unterschiedlichen Schritten und dass das dann auch wirklich immer wieder abgedatet wird, um zu sehen, okay, genau, wo stehen die da.
Ich hatte ja vorhin unser Label Climate Partner zertifiziert erwähnt. Das steckt tatsächlich da dahinter. Ja, also unsere Kunden, die dieses Label verwenden wollen, die müssen mit uns eben den CO2-Fußabdruck berechnen. Die müssen sich Reduktionsziele setzen. Kurz- und langfristige Ziele, müssen Reduktionsmaßnahmen umsetzen, um diese Ziele zu erreichen, Klimaschutzprojekte unterstützen und das Ganze dann eben kommunizieren.
Ja, das ist doch eigentlich ganz einfach, würde ich mal sagen.
Das sind unsere Lieblingskunden, ja, die gehen genau den richtigen Weg.
Ja, nein, das ist ja auch toll. Also das muss ja auch auf jeden Fall sein. Und es ist ja auch so sinnvoll, dass sie dann, also dass man auch Unterstützung halt wie von euch dann zum Beispiel auch bekommt. Weil genau, ich glaube, wer sich da alleine versucht, auf den Weg zu machen, das wird nicht richtig funktionieren, würde ich jetzt mal so vermuten.
Es gibt zum Glück mittlerweile sehr, sehr viele gute NachhaltigkeitsmanagerInnen in ganz Deutschland. Ja, das wird ja auch immer präsenter in den Studiengängen. Es gibt mittlerweile eine unglaublich starke Vernetzung auch zwischen den ganzen ManagerInnen. Und ich bin sehr froh, dass diese Bewegung wächst. Trotz allem sind wir natürlich sehr froh, wenn wir unterstützen können.
Ja, klar. Gut, Leo, wir sind so ziemlich am Ende. Hast du jetzt noch irgendwas, was du gerne noch den ZuhörerInnen irgendwie mitgeben möchtest, was, über was wir jetzt vielleicht noch nicht gesprochen haben, was dir noch auf der Seele brennt, dann hast du jetzt noch mal die Möglichkeit dazu.
Ja, du hattest mich vorhin noch gefragt, ob ich immer noch optimistisch bin. Und ich glaube, ich würde mich ganz gerne noch mal darauf beziehen und ganz klar antworten, ja. Ich arbeite jeden Tag mit tollen Menschen zusammen, die alle an das gleiche Ziel glauben und zusammen eben dran arbeiten. Und ich bin total optimistisch, weil ich glaube, wir können es immer noch schaffen. Wir haben tolle Kunden und Kundinnen, die sich einsetzen, die Geld investieren, die jeden Tag auch dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen. Und obwohl es ja weltpolitisch schwierig ist momentan, gibt es immer noch so viele Menschen, die sich für das richtige Ziel einsetzen. Und solange das so ist, werde ich optimistisch bleiben. Und ja, da stirbt die Hoffnung einfach auch zuletzt. Ich glaube daran und bin total froh, in dem Bereich tätig zu sein, weil mir das auch einen guten Sinn gibt, jeden Tag aufzustehen und zu arbeiten. Und ja, das macht einfach auch total Spaß, wenn man weiß, man macht das Richtige.
Das merkt man auch bei dir total. Also so wie du davon erzählt hast und so. Also komplett überzeugend. Und gut, mit dem Optimismus gehen wir auf jeden Fall raus und versuchen ganz, ganz viele noch einzufangen, die genauso optimistisch sind oder werden und hoffentlich auch bleiben. Und vielleicht machen wir in ein paar Jahren nochmal eine weitere Folge und schauen dann, wo wir dann stehen. Mal gucken, so ein kleines Update vielleicht.
Ja, wäre schön. Ne? Wir hoffen dann, dass mein Job total obsolet geworden ist, weil wir das Klimaziel schon erreicht haben. Ich habe letztens tatsächlich auch reflektiert, ich arbeite eigentlich an meiner eigenen Arbeitslosigkeit. Wenn ich das erreicht habe, gebe ich Bescheid.
Sehr gut, Leo. Du, dann vielen, vielen Dank erstmal. Das war super interessant und ich glaube, die Zuhörerinnen haben das auch alles gut von dir erklärt bekommen, auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und einen schönen Resttag eigentlich noch. Ist ja noch recht früh. Und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Und würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen oder die andere begeistern konnten für das Thema.
Ganz bestimmt. Alles klar, Leo. Bis dann erstmal. Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Leo bleibt optimistisch. Wir können unsere Klimaziele erreichen. Die Technologien, Strategien und Lösungen sind da. Jetzt kommt es auf Mut, Konsequenz und Transparenz an. Dann wird Klimaschutz zur gelebten Unternehmensstrategie. Also, auf geht's! Auch dein Feedback ist mir sehr wichtig und ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für die Themen Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst, bleib dran und bis zur nächsten Folge.